Liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden, an euch könnte ich, ich habe bei der ersten Konfirmandenstunde so ein kleines Quiz gemacht, um zu gucken, was die schon können. Also, die wissen schon einiges. Ich bin gespannt, ob sie auch das wissen. Wer steht ganz am Anfang des Prophetenbuchs im Alten Testament an allererster Stelle der hebräischen Neviim? So ein bisschen hebräisch und schon sind alle verunsichert. Sie wissen es eigentlich. Wer steht ganz am Anfang? Ja, toll. Ja, stimmt. Das ist gar nicht verkehrt, weil Mose hat in der Tat auch zu den Propheten gezählt. Aber Mose ist ein eigener Block Bücher, die Bücher Mose. Und dann kommt in der hebräischen Bibel die Neviim, die Propheten. Und die fangen an, die Konfirmanden des letzten Jahrgangs mussten das auswendig lernen. Also ich verrate es, spannend, jetzt keiner traut es. Viele wissen es und trauen sich nicht mehr zu sagen, Jesaja war es. Wir haben hier gerade eben gehört, Jesaja ist es. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, dann Hosea, so geht das Sprüchlein. Jesaja, mit Jeremia und Hesekiel, der wichtigste Schriftprophet, den wir haben. Und von dem stammt auch unser heutiger Predigtext, genauso wie die Schriftlesung. Ein großartiges, unheimlich großartiges Buch, das man kaum erschöpfen kann in einem Leben. Der Prophet Jesaja ben Amos erlebte im Jahr 740 bis 701 vor Christus, da wirkte er im Südreich Juda. Das war eine Zeit der Krise, eine Zeit, in der das Nordreich seine politische Selbstständigkeit verloren hatte. Und eine Zeit, in der das Südreich knapp an die nationale Katastrophe geriet, die es dann in der Folgezeit ja gegeben hat. In dieser Zeit der Krise hat Gott diesen Propheten Jesaja berufen, um was zu tun, was ziemlich ungemütlich ist, nämlich seinem Volk zu sagen, was sie alles falsch machen, ihnen das Gericht anzukündigen, das Gott androht. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus Süß sauer machen. Wehe denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Also, diese Worte haben an Pracht und Aktualität, glaube ich, überhaupt nichts verloren. Wehe denen, die alles verkehren. Das ist etwas, was uns Leiden macht. Wenn die Welt verkehrt ist, alles umgedreht ist, alles ganz anders als eigentlich im wahren Sein. Und so ruft Jesaja es dem Volk zu, irgendwann wird es ans Licht kommen, dass alles verkehrt ist. Es wird der Tag kommen, der Tag des Herrn, der Tag, an dem Gottes Licht und Herrlichkeit scheint. Und wenn Licht und Herrlichkeit ist, dann sieht man, was wirklich ist. Dann sieht man, was wahr ist und was falsch. Und all die großen, hohen, hochen, stolzen, großspurigen Menschen, die alles verkehren und verdrehen, die werden von ihrem hohen Sockel, von der Majestät Gottes gestoßen werden. Die Herrlichkeit Gottes wird ihnen einen Schrecken einjagen. Und alle stolzen Männer und Frauen, ja, sie werden sehen, was sie sind. Kleine, erbärmliche Wesen. Jesaja schreckt nicht davor zurück, auch die Hohen, die Elite, die Geld haben, die Macht haben und die es nicht verdient haben, über anderen zu herrschen, so richtig harsch ins Gericht zu nehmen. Mutig, radikal und harsch ist er. Ja, er ruft sogar den König auf, den König Ahab, sich endlich zu bekehren zu Gott, dem wahren Herrn des Lebens. Und er hat eine ungeheuer wunderbare Sprache, von der wir kaum etwas ahnen, weil wir ja Hebräisch nicht richtig können. Sogar poetische Bilder benutzt er, um Gerichtsworte zu verpacken. Und wir alle kennen das berühmte Weinberglied. Das Weinberglied, vielleicht wurde es gesungen, vielleicht hat Jesaja es geschmettert, ein Drohlied. Wie ein Weinberg ist Israel, so singt Jesaja. Wie ein Weinberg gepflanzt auf wunderbaren, fetten Gründen, Mit edlen Reben gehegt und gepflegt wurde Israel. Es wurde ja in die Freiheit geführt, in das gelobte Land, in dem Milch und Honig fließt, Kanaan. Ein wunderbarer Weinberg. Und was ist mit diesem Weinberg? Er trägt keine Frucht. Ja, was macht man mit einem Weinberg, der keine Frucht trägt? Ich habe das immer erlebt. Man gibt dem nochmal so ein Jahr, nochmal ein Jahr. Und wenn er dann immer noch keine Frucht trägt, dann reißt man ihn halt aus. So wird es sein mit euch. Er wird euch ausreißen, Israel, weil ihr keine Frucht bringt. Auf der fettesten Erde sitzen keine Frucht. Gericht wird es geben. Aber ein kleiner Rest, der die Stimme des Jesaja hört und vielleicht schon vorher beim Herrn blieb, ein kleiner Rest wird gerettet werden. Nicht alle werden dem Gericht Gottes anheimfallen. Es wird eine Fremdmacht kommen, Assyrien, und wird richten, wird Israel in den Staub führen. Aber ein Rest wird bleiben und wird etwas erleben dürfen, was danach kommt. Die großartige Zeit des Heils. Jesaja ist der Erste, der uns den Friedefürsten, den Messias, vorhergesagt hat. Wir haben eben von der Heilszeit in der Schriftlesung gehört, Schwerter zu Pflugscharen, das ist noch heute ein gängiges, geflügeltes Wort. Friedenszeit, sie wird anbrechen mit dem Friedensfürsten. Und dieser Friedensfürst, auf dem wird der Geist Gottes liegen. Und wer den Geist Gottes hat, der weiß, was Recht und Unrecht ist. Und der kann gerecht richten und herrschen. Und das wird der Friedensfürst tun. Und alle Völker werden zum Berg Zion hinauf pilgern, die Wallfahrt der Völker auf den Berg Zion. Alle Heiden werden sich zum Gott Israels bekehren. Das ist diese großartige Vision der Endzeit, die wir seit Jesaja haben und immer noch im Herzen tragen. Es ist doch unser Wunsch, dass sie alle am Ende den einen einzigen Gott anbeten, am Ende. Das ist unser Wunsch, dass alle bekehrt werden. Jesaja, der Sohn des Amos, Jesaja ben Amos, Ben heißt Sohn. Dieser kommt aus Jerusalem. Und wie das so ist, die Bilder einer Stadt, in der man groß wird, die prägen unser Herz, so ist es auch bei ihm. Und wenn Jesaja an Heil denkt, dann denkt er an Jerusalem. Dieses großartige Jerusalem mit dem wunderschönen Tempel darin, in dem die Gegenwart Gottes unter seinem Volke wohnt. Und wenn er an Jerusalem denkt, dann denkt er an den Berg Zion und deshalb sieht er im Traum, in der Vision, dass das der Ort sein wird, wo sie alle hinkommen. Und bis heute ist Jerusalem deshalb so ein wichtiger Ort in der Welt für viele Religionen. Der Berg Zion, Jerusalem. Der Heilige Gottes, so beschreibt es Jesaja. Er beschreibt Gott als einen Heiligen, einen Gewaltigen, einen, vor der wir niederknien sollen und uns selber heilig halten. Ein heiliger Gott, den betet man dadurch an, dass man sich heiligt, dass man Gerechtigkeit tut, nicht nur fromme Sprüche klopft, sondern dass man die Armen, die Schwachen, die Waisen, die Witwen hochhält, ehrt, beschützt, in seiner Mitte aufnimmt. Und dieser Friedefürst, den Jesaja verkündet, das wird einer sein, ein Richter und Retter der Armen und Schwachen. Und es wird ein Reich sein, das universal ist, ein ewiges Reich. All das sind die Worte des Jesaja und wir haben eben schon Worte des Gerichtes gehört und jetzt hört noch einmal, wie poetisch er Worte des Heiles sprechen kann. Worte des Heiles, wie ein eschatologisches Psalmlied, erklingt unser Predigttext. Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, dass du bist zornig gewesen über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie sein Name hoch ist, Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich erwiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Aus den Heilsbrunnen schöpfen, Wasser des Lebens, das ist es, was uns hier vor Augen geführt wird. Es ist endlich untergegangen, all das Schlechte, all das Böse, all die hohen, großspürigen, falschen Menschen. Sie sind in der Sintflut, in den Fluten untergegangen, wie damals in der Sintflut bei Noah, wie damals im Schilfmeer, die Ägypter. Das Böse ist weg und aufsteigt das Gute. Und es wird getränkt von den Heilsbrunnen, vom Wasser des Lebens. Das ist die Botschaft des Jesaja, die Heilsbotschaft. Was davon ist wirklich geworden? Seine Gerichtsworte, sie sind eingetroffen. Wären sie nicht eingetroffen, ich glaube, der Jesaja stünde nicht in unserer Bibel. Gerichtsworte des Jesaja, sie sind noch zu Lebzeiten eingetroffen. Und wie ist es mit dem Friedensfürst? Ist er gekommen? Nicht so schnell, wie die Israeliten erwartet haben. Sie haben immer wieder auf die Falschen gehofft. Und als er kam, haben viele ihn nicht erkannt. Denn er kam anders, als wir erwartet haben. Der Friedensfürst, er ist in Jesus zu uns gekommen. Und sein Reich, ist es angebrochen? Hat es eine Wallfahrt der Völker gegeben? Ich warte darauf, dass jeder für sich selber eine Antwort in seinem Herzen gibt. Ja, es hat diese Wallfahrt gegeben und sie hält an. Wir sind dabei zu Wallfahrten, zum Zion. Wir sind mitten dabei. Nicht über Israel hinaus hat sich diese Botschaft von diesem einen Gott ausgebreitet über die Welt und es ist noch nicht zu Ende. Wir sind noch mitten dabei in der Einlösung des Heilsplanes Gottes, den Jesaja verkündigt hat. Danke dem Herrn, rufet an seinen Namen, macht kund unter den Völkern sein Tun. Macht ihr das? Macht ihr kund unter den Völkern sein Tun? Christus hatte im Missionsbefehl uns diesen Auftrag gegeben. Nicht nur seinen Jüngern, nicht nur den Propheten, nicht nur den Apostel und den Pfarrerinnen und Pfarrern, sondern jedem von euch. Da, wo er ist, hat er den Auftrag gegeben, das zu tun. Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen und machet ihn kund unter den Völkern. Und jetzt kommt es drauf an, dass ihr alle es in eurem Leben bezeugt und jeder mindestens einen mitnehmt, mindestens einen aus dem Heidenvolk hinzuzieht zu dieser Wallfahrt nach Zion. Und wenn ihr Kraft habt und wenn Gott euch die Kraft gibt, dann zieht mehr mit, nehmt mehr mit zu dieser großartigen Wallfahrt. Manchmal fühlt ihr euch zu schwach dazu, manchmal wollt ihr eigentlich lieber euren Glauben im stillen Kämmerlein leben und nicht diese Anstrengung auf sich nehmen? Manchmal fühlen wir uns auch gar nicht berufen, es anderen zu sagen. Aber das ist den großen Propheten nicht anders gegangen als wir. Auch sie waren müde, auch sie fühlten sich schwach, auch sie fühlten sich oft unbegabt und unberufen. Aber nicht auf unsere Kraft trauen wir, sondern auf die Kraft Gottes. In unserem Psalm bei Jesaja heißt es, siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott der Herr ist meine Stärke und mein Sein und ist mein Heil. Kraft fühlen, sich wieder Freude schenken lassen und nicht in diesem alten Lied, in dieser alten Leier immer schwelgen, die uns so traurig macht und hinunterzieht. Passt es eigentlich zu Christen, dass wir Kulturpessimisten sind? Passt es eigentlich zu Christen, dass wir in einer fatalistischen Endzeitstimmung leben und uns selber immer so wichtig nehmen? Wir sind in der Endzeit. Das habe ich in 2000 Jahre Christenheit gedacht. Gelassen sein. Wir sind in der Endzeit. Aber wie lange die dauert, das wissen wir nicht. Und diese Endzeit ist keine Apokalypse in den Abgrund. Sie ist eine Endzeit getaucht in das christliche Licht von Ostern, in ein freudiges Licht. Also wenn Endzeit, dann Endzeitfreude in uns erwecken. nicht Lebensangst, Zukunftsangst, Todesangst groß werden lassen. Das haben wir alles hinter uns, das ist alles das alte Lied. Wir haben vor uns das neue Lied, das Lied der Freude. Christus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Ich habe eure Lebensangst überwunden, ich habe eure Zukunftsangst überwunden und eure Todesangst. Machen wir uns das zu eigen. Merken wir, dass wir endlich angekommen sind. Wir sind nicht bei dem Gericht, wir sind in der Heilsgeschichte angekommen. Der Friedensfürst ist da. Wir sind in dieser Heilszeit. Und wir schwelgen immer noch in unserem Pessimismus. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und ich fürchte mich nicht. Er ist meine Stärke, er ist mein Psalm, er ist mein Heil. Ich habe in den Kommentaren gelesen, das sei ein Klang aus einer fernen Welt. Mag sein für Jesaja, für uns nicht mehr. Für uns ist es kein Klang mehr aus einer fernen Welt. Wir tragen Christus in unserem Herz und damit leuchtet es jetzt schon. Und jetzt schon ist unsere Stärke da und die Freude von Ostern, sie glimmt schon in unserem Herz. Und es kommt darauf an, dass wir jetzt schon mitsingen, mitjubeln, schon ein bisschen Vorgeschmack auf den Himmel, auf die Engelschöre haben. Danket dem Herrn, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun. Verkündiget, wie sein Name hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich erwiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchze und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Es kommt darauf an, dass wir Gott groß lassen, groß sein lassen bei uns. In unserem Herzen, da ist immer ganz viel Raum, aber für wen? Für Gott? Da ist immer Raum für unsere Kümmernisse und unsere Bitternisse und unsere Sorgen und was alles schwarz ist. Aber Raum für den, der es hell machen, da lassen wir nur ganz ein kleines Stückchen am Schluss. Wir haben es uns angewöhnt, immer um diese Kümmernisse und Bitternisse uns zu kreisen und meinen, das wäre christlich, das wäre realistisch. Ist es nach Ostern christlich und realistisch? Oder sollten wir nicht endlich ihm Raum geben, Ostern Raum geben in unserem Leben? Wir sind und leben in der Heilszeit seit Ostern. Wir sollen uns diese Freude schenken lassen und ihr Raum geben. Aber wie sollen wir das machen, wenn wir immer so traurig sind? Wenn immer diese Bitternisse und Kümmernisse und Ärgernisse dauernd unser Herz vergällen. Was haben wir für Mittel, dass unser Herz weit wird? Wir haben ein paar Mittel. Und das Sonntag-Kantate erweist uns darauf hin, welche Mittel wir haben. Wir haben das Mittel, immer und jederzeit zu beten dafür, dass unser Herz bereit wird für die Freude. Und wir haben jederzeit, auch der nicht singen kann, die Möglichkeit, im Herzen zu singen, ein neues Lied. Und wenn euch keins einfällt, das Gesangbuch ist voll. Die ganze Bibel ist voller Psalmen. Singt ein neues Lied und schickt dieses alte Lied weiß wohin. Und dann habt ihr noch eine Möglichkeit. Beten und singen und arbeiten nicht vergessen. Das gehört dazu. Einfach schlicht arbeiten, weitermachen, seine Pflicht tun, auch wenn es einem nicht danach ist. Es hat überhaupt keinen Sinn, sich dauernd seinen Stimmungen hinzugeben und drauf zu schauen, ob es jetzt trüb draußen ist oder nicht, ob es mir gut geht heute Morgen oder nicht. Wir gehen weiter. Wir tun still und treu unsere Arbeit und unsere Pflicht. Und wenn es uns nicht danach ist, dann singen und beten wir. Das tun wir und vertrauen darauf, dass Gott uns dann die Freude, die wir suchen, schenken wird. Musiktherapie, das gibt es in der Bibel. Denken wir an den König Saul. Über den ist auch immer wieder der böse Geist der Angst gekommen. Und geholfen ihm haben ihn die guten Psalmlieder, die David ihm sang. So können wir es auch manchmal tun. Wegdrängen, hinausdrängen mit aller Kraft, die wir haben, die schlechten Gedanken und irgendein gutes Lied, irgendeinen guten Psalm in uns Raum werden lassen, so wie eben der Kirchenchor vorhin Psalm 103 gesungen hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss niemals, was er dir Gutes getan hat und täglich tut. Das ist die Botschaft von Kantate. Ein neues Lied und nicht mehr die erste, die alte Leier. Ein neues Lied wollen wir ihm singen und jauchzen und loben und Gott nicht mit Nölen und Jammern in den Ohren liegen, sondern ihn loben, den Herrn aller Welt. Amen. Nun lob mein Seel den Herrn, 289, 1 bis 2 und 5.